Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mordlust. Mein Name ist Paulina Kraser.
Und ich bin Laura Wohlers.
Laura, vielleicht kannst du mir helfen.
Ich versuch's.
Kannst du einen Mordfall lösen?
Vielleicht.
Pass auf. Zwei Frauen sitzen in einem Restaurant und bestellen zum Essen Eistee. Es ist die Sorte Pfirsich. Im Glas klimpern die Eiswürfel. Ein bunter Strohhalm steckt im Glas und am Rand klemmt eine Orangenscheibe. Die brünette Frau trinkt sehr schnell und trinkt in der Zeit, in der die blonde Frau einen Eistee trinkt, 5 Eistee. Alle Eisteegläser waren vergiftet. Die Frau, die nur einen Eistee getrunken hat, stirbt. Warum?
Kann ich das wirklich lösen, meinst du?
Ja, und vor allem kann auch jeder beim Zuhören jetzt überlegen.
Okay. Alle waren vergiftet, aber die mehr getrunken hat, hat überlebt.
Ja.
Also konnte das Gift nicht wirken bei ihr?
Vielleicht? Nein.
Gib mir einen Tipp.
Es geht nicht um die Menge.
Es geht um die Schnelligkeit.
Ja.
Das zu trinken. Wenn man schneller trinkt, dann... Wenn man es schneller trinkt, dann ist es auch schneller wieder raus.
Noch ein Tipp. Das Gift war nicht im Eistee.
Ah, gut, das war ein guter Tipp. Jetzt weiß ich es. Es war in den Eiswürfeln, das Eis. Und weil sie es so schnell getrunken hat, waren sie noch nicht bei ihr aufgelöst. Mhm. Und deswegen...
Mein Fall diese Woche handelt von einer Frau, die schwer verliebt ist.
Mhm.
Sarah H. ist schon als Kind irgendwie anders. Sie ist nicht besonders schön oder besonders schlau und vor allem ist sie einsam. Sie findet im Kindergarten kaum Freunde und zu Geburtstagen wird sie nie eingeladen. Sie spielt meistens allein. Als sie in die Grundschule geht, steckt man sie in eine Förderklasse. Später bekommt sie dann aber dennoch eine Realschulempfehlung. Ihre Familie ist sehr arm. Der Vater ist erwerbsunfähig und ihre Mutter jobbt als Aushilfe im Supermarkt. Das Haus der Eltern in Ida-Oberstein ist im Winter nicht beheizt, weil sie kein Geld für Heizöl haben. Als Teenager wird es für Sarah nicht besser. Sie kann sich keine Markenklamotten leisten wie andere Kinder und wird auf der Schule blöd angemacht, weil sie keine Jeans trägt. Sie kommt ganz gut mit in der Schule, wird aber, weil sie angeblich damals zu dünn ist, auf eine Kur geschickt und verliert danach den Anschluss an den Unterricht Stoff. Sie muss dann zur Hauptschule wechseln. Dort wird es für Sarah erst richtig schlimm. Einmal wird sie von einer Mitschülerin 70 Mal hintereinander geohrfeigt. Ein anderes Mal, das vertraut sie ihrem Tagebuch an, wird sie von Mitschülerinnen in der Pause auf dem Klo abgefangen und dort stülpt man ihr einen Stoffbeutel über den Kopf und den zieht man dann nach unten so zu, dass sie darin fast erstickt. Wir sehen also, Sarah ist ein Mensch, mit dem es das Leben nicht wirklich gut gemeint hat. Sarah hat eine große Leidenschaft, Barbie-Puppen. Mit ihnen stellt Sarah das nach, was sie in der Realität nicht bekommt. Durch die Puppen kann sie sich so also in eine Fantasiewelt flüchten. Sie landet irgendwann beim Internationalen Bund und macht dann dort eine Ausbildung zur Hauswirtschaftlerin. Dort geht es ihr aber so schlecht, dass sie innerhalb der Ausbildungsjahre 20 Kilo zunimmt. Und danach hat sie einen Eurojob, lebt manchmal von Hartz IV oder räumt wie ihre Mutter Regale im Supermarkt ein. Sarah ist viel im Internet unterwegs und holt sich dort halt den sozialen Kontakt, den sie im richtigen Leben nicht bekommt. In ihrer Facebook-Timeline spiegelt sich ihr zerrissenes Wesen wieder, das sich mehr vom Leben wünscht. Sie postet Artikel über Mythologie und Wahrsagerei, aber auch vor allem über Verschwörungstheorien. Auch mit Ende 20 wohnt sie immer noch in ihrem Kinderzimmer. Es ist nicht sehr groß. Dort ist gerade mal Platz für ein schmales IKEA-Metallbett und einen Schrank. Sie hat Kuhbettwäsche aufgezogen. Ihre Wand ist voll mit Lady Gaga, Hello Kitty und Twilight-Postern und sie schreibt ihre eigenen Geschichten rund um die Barbie-Puppen in ein Buch. Sarah ist nicht nur auf Facebook sehr aktiv, sondern auch in anderen Netzwerken. Im Jahr 2011, da ist Sarah 27 Jahre alt, hat sie auf der Plattform Wer kennt wen eine Nachricht in ihrem Postfach. Man sucht Kandidaten für eine Kuppelsendung. Endlich passiert mal etwas Aufregendes in ihrem Leben. Sie füllt ein Bewerbungsformular aus, geht aber mit der Erwartungshaltung daran, dass man sie eh nicht nehmen würde. Und Sarah ist sehr angetan von dem Gedanken, viele Kandidaten kennenzulernen. Sie hat oft Bauer sucht Frau gesehen und sie findet, dass die dort nie unter der Gürtellinie sind und sagt selbst, schlimmer als das kann es ja nicht werden. Es wurde schlimmer. Sarah wird für die Kuppelshow aufgenommen und sie bekommt 3 Kandidaten zur Auswahl. Wirklich gefallen tun ihr aber alle nicht. Und vor den Kameras sagt sie aber etwas anderes. Oft im Zentrum der Sendung Sarahs 70 Barbie-Puppen. Das erinnert uns doch sehr an eine ähnliche Geschichte mit Schildkröten. Mhm. Auf der Webseite der Show kann man Sarahs Steckbrief ansehen. Dort steht Sternzeichen Wassermann, Hobbys Musik hören, Wohnverhältnisse, wohnt zusammen mit ihren Eltern in einem Einfamilienhaus, Lieblingsessen Wiener Schnitzel mit Pommes, Lieblingsfilm, Serie, alles was zählt und gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich bin stolz auf das Bett, was ich mir im letzten Jahr geleistet habe und meine liebe Art. Ich wünsche mir ein komplett neues Styling. Lebensmotto, Liebe ist alles, was zählt. Von den 700 Euro Honorar kauft Sarah ihrem herzkranken Vater einen Fernsehsessel und für sich eine kleine Kommode. Das ist alles. Die Liebe findet sie dort nicht. Aber in ihrem Heimatort trifft man sich in Gaststätten, um gemeinsam über Sarah im Fernsehen zu lachen. Die machen also so eine Art Public Viewing. Mhm. Sie wird zur Witzfigur. Nachts fahren sie nach der Sendung an Sarahs Zuhause vorbei, hupen und grölen. Und außer auf Arbeit hat sie nun im Grunde genommen gar keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen. In ihr Tagebuch schreibt sie, den Glauben an die Liebe können sie mir nicht nehmen. Niemals. Ohne Liebe gehe ich tot. Auf Facebook und bei Wer kennt wen wird nun damit geprahlt, wer Sarah schon in der Schule gemobbt hat. Und nachts ruft man bei ihr zu Hause an und behauptet, gegen sie legen Anzeigen vor. Der Journalistin Vera Müller von der Rheinzeitung erzählt sie, das tut weh. Ich bin nicht so, wie die da draußen denken. Manchmal ein bisschen verpeilt und manchmal habe ich verrückte Ideen, aber doch nicht so. Und Vera Müller hilft Sarah dann später beim Kampf gegen diese falschen Darstellungen in der Fernsehsendung. Und Sarah ist das alles mehr als peinlich, was da passiert. Sie ist übrigens nicht geistig behindert, aber sie hat halt eingeschränkte intellektuelle Fähigkeiten. Und durch die Arbeit von Vera Müller erfährt Sarah so ein wenig Genugtuung. Also Menschen melden sich jetzt bei ihr und bewundern ihren Mut, dass sie sich quasi wehrt gegen die Darstellung. Und ein Friseur bietet ihr jetzt endlich mal ein kostenloses Styling an und sie bekommt ein paar Klamotten geschenkt. Aber diese plötzlichen Freundschaften, die halten eben nicht lang. Und damit kommt sie nicht so richtig klar. Sie vereinsamt wieder. Und im Januar 2015 stirbt dann auch noch ihre Mutter. Mhm. Ihr mittlerweile stark dementer Vater kommt ins Pflegeheim und Sarah fühlt sich total einsam in dem Haus ihrer Eltern. Sarah möchte jemanden, der für sie da ist und sehnt sich nach einer Familie. Über das Internet lernt sie schließlich Axel G. kennen. Axel G. ist Computerfachmann und hatte bis vor kurzem noch ein relativ normales Leben. Als ihn aber seine Frau verlässt, droht er ihr damit, das gemeinsame Haus in die Luft zu jagen und kommt danach für ein paar Wochen in eine psychiatrische Klinik. Am 21. Januar 2015 wird er aber wieder entlassen. Auf einem Attest steht, dass keine Eigen- oder Fremdgefährdung mehr von ihm ausginge. Kurz danach lernt er Sarah kennen. Er wohnt in einem kleinen Ort, Altrese heißt der, bei der Mecklenburgischen Seenplatte. Und unter den 360 Einwohnern ist Axel G. bekannt. Im Internet gibt es Videos davon, wie Axel G. durchs Dorf läuft und laut Trompete dabei spielt und ohrenbetäubenden Lärm macht. Und manchmal hat er auch einen Verstärker dabei. Die Videos hat er übrigens selbst online gestellt. Und er gilt halt als Ruhestörer und hat, wie Sarah, im Dorf auch keinen Anschluss. Und Sarah zieht gemeinsam mit ihren Barbie-Puppen zu ihm. Für sie geht jetzt ein großer Traum in Erfüllung. Beide verbringen zusammen vermeintlich romantische Momente. Zum Beispiel auf einem Bootsteg klimpert sie Gitarre, während er dazu Lieder singt. Und das alles wird auf Video festgehalten und veröffentlicht. Seitdem Sarahs Mutter verstorben ist, hat sie eine gerichtliche Betreuerin für Behördengänge. Und Ende 2015 taucht Sarah mit Axel G. vor dem Amtsgericht auf. Er will die Betreuung beenden und beginnt dann dort zu randalieren. Und als die Polizei anrückt, verschwinden die beiden schnell. In seinem Auto holt er dann wieder die Trompete raus und spielt sie aus dem Fenster heraus. Und beim Davonrasen kann ein Polizist den beiden gerade nur knapp ausweichen. Und weil das so knapp war, leitet die Staatsanwaltschaft daraufhin Ermittlungen gegen Axel G. ein. Er wird vorgeladen, aber er erscheint nie. Den Menschen im Ort fällt auf, dass es Sarah offenbar immer schlechter geht. Ihre Arme weisen Verletzungen und Verbrennungen auf und sie wird beim Weinen gesehen und die beiden streiten immer so laut, dass die Nachbarn die Fenster schließen müssen. Einem Nachbar erzählt sie, dass Axel sie kidnappen will und er ihr Pillen verabreicht. Jetzt bekommt sie Unterstützung. Gemeinsam mit ein paar Anwohnern ruft Sarah die Polizei und Sarah kommt in ein Frauenhaus. Danach postet Axel auf seiner Facebook-Seite ein Video, in dem er sagt: Sie unterstellen mir ständig Gewalt, die ich nie begangen habe. Ich bin Axel, das bedeutet Friede. Ich bin Ingo, das ist der Gott in dir im Mensch. Dann sagt er noch, ich bin Tatjana und murmelt irgendwas, was ich nicht verstehen kann. Man muss dazu sagen, er heißt Axel Ingo, aber sicherlich nicht Tatjana. Und sagt dann noch, ich bin wie ihr, ich bedeute nichts, aber der Name ist Programm und wir machen unserem Namen alle Ehre. Und trotzdem, Sarah kehrt zu ihm zurück. Die Polizei taucht Ende Juni 2016 wieder bei Axel G. auf, weil das Geschrei zwischen ihm und Sarah so laut war, dass jemand Hilfe gerufen hat. Und auf einem Video, wieder von ihm selbst aufgenommen, begrüßt er die Beamten mit: Hallo, ich bin Axel Ingo, das ist Sarah H., meine Frau. Wir lieben uns. Nach seinem Verständnis ist Sarah offenbar wirklich seine Frau. Das ist nämlich bei den Reichsbürgern so und mit denen sympathisiert er offenbar stark. Axel G. meldet sich bei Vera Müller, der Journalistin, die Sarah damals schon begleitet hat, und bittet sie um Hilfe. Er werde vom BND verfolgt und ausgehorcht. Vera Müller hat dabei kein gutes Gefühl und sie verabschiedet sich von Sarah mit den Worten: Pass gut auf dich auf. Am 24. Juni postet Axel G. wieder ein Video auf YouTube. Zu sehen ist eine pinke Barbie-Puppe, die in der Luft hängt und ein Plastik-Nashorn vor dem Schritt hat. Und er schluchzt darauf und sagt: Ich habe sie nicht vergessen, niemals werde ich sie vergessen, niemals. Sarah postet nichts mehr auf Facebook. Ihr Konto liegt quasi still und auffallen tut das niemanden, obwohl sie sehr, sehr viele Facebook-Bekanntschaften hat, über 4000. Erst am Dienstag, den 9. August 2016, wachen die Nachbarn gegen 6 Uhr morgens von dem Klang einer Trompete auf. Und die Polizei wird wieder mal gerufen und sie rückt an und die werden misstrauisch, weil der 51-Jährige nackt im Garten steht. Alle Türen und Fenster des Hauses sind weit geöffnet und an den Fenstern kleben von innen pornografische Bilder von Frauen und ab und an mischt sich eine Barbie-Puppe dazwischen und schaut nach draußen.
Horrorhaus.
Das Grundstück von Axel G. ist völlig verwahrlost. Überall liegen Polster, Pappkartons, Körbe und Textilien rum. Und im Haus finden sie Unmengen Pornohefte. Und es stinkt bestialisch. Die Beamten sehen sich um, betreten das Bad und finden dort neben der Wanne eine Sackkarre mit einem zugeschnürten Bündel aus Decken, Isomatten und Plastikplanen obendrauf. Auf dem Rand der Badewanne sitzt eine Kennpuppe. Unter dem Bündel, der Geruch hat es ja schon quasi vorher verraten, eine stark verweste Leiche. Man kann die Leiche nur noch anhand von DNA-Analysen identifizieren. Sarah ist mit 32 Jahren gestorben. Offenbar hat Axel G. 6 Wochen mit ihrer Leiche unter einem Dach gelebt. Er gibt an, dass es Streit zwischen den beiden gegeben habe, weil er seine Brille und seine Brieftasche nicht gefunden habe. Und offenbar hat er Sarah beschuldigt, die Sachen absichtlich versteckt zu haben. Sie sei eine Spionin des BND und die hätten Sarah auf ihn angesetzt. Und deswegen hat er sie nackt ans Bett gefesselt, auch an den Haaren. Und dann hat er offenbar mit einer selbstgebauten, mehrschwänzigen Peitsche auf sie eingeschlagen, bis sie das Bewusstsein verloren hat. Und sie sei dann noch mal zu sich gekommen und hatte offenbar nach einem Glas Wasser gebeten. Und 2 Stunden lang hat er dann auf sie eingeschlagen, bis sie an einem Herz-Kreislauf-Versagen qualvoll gestorben ist.
Aber wenn die so verwest war, dass man die eigentlich gar nicht mehr erkennen konnte, dann hat die Leiche ja auch nicht diese Verletzungen aufgewiesen, oder?
Das hat er alles erzählt.
Oh, krass.
Und da haben offenbar noch mehr Indizien für gesprochen. Die Polizisten wollen Axel G. mitnehmen. Er wehrt sich aber so stark und ist so aufgewühlt, dass die Beamten ihm Beruhigungsspritzen verabreichen müssen. Einen Tag später wird er vernommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen sind schwer, weil Sarahs Leiche so stark verwest ist. Und deswegen wissen sie eben auch nicht genau, wann Sarahs Todestag war. Die Beweislage ist dünn und Axel G. gibt an, dass er Sarah, die ja für den BND spioniert haben soll, eine Lektion erteilen wollte. Weil er ihren Tod eben nicht beabsichtigt habe, wird er nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Und dazu komme ich später noch. Axel G. verweigert die psychiatrische Begutachtung. Der Gutachterin fällt eine Einschätzung deswegen halt schwer, weil sie sich quasi auf die Diagnosen von Kollegen in der Vergangenheit beziehen muss. Also als er da in der Psychiatrie war zum Beispiel. Und sie vermutet, dass er eine bipolare affektive Störung hat. Er also immer mal wieder aggressive Episoden hat und dann zwischendurch aber wieder normal ist. Sarahs dementer Vater tritt als Nebenkläger auf und wird durch Damian Höttger vertreten. Der hatte Sarah und der Rheinzeitung damals schon beim Prozess gegen diese Kuppelshow geholfen. Axel G. muss vor Gericht Fußfesseln tragen. Am zweiten Verhandlungstag bittet er vor Gericht plötzlich seinen Strafverteidiger von seiner Aufgabe zu entbinden. Und sein Anwalt wusste davon aber offenbar nichts und der Richter lehnt den Antrag ab. An einem späteren Verhandlungstag betritt er den Saal mit einem Schild, auf dem elendige Lügenpresse geschrieben steht. Und er wirft seinem Verteidiger jetzt vor, mit der Presse zu kooperieren. Und dem vorsitzenden Richter unterstellt er Befangenheit. Alle Anträge werden aber erneut abgelehnt. Er könne sich immer noch nicht erklären, wieso Sarah jetzt gestorben sei. Es müsste wohl ein plötzlicher Herzinfarkt gewesen sein, vermutet er. Die Spritzen, die er am Tag seiner Verhaftung bekommen hatte, spielen jetzt eine große Rolle, weil nämlich die Frage im Raum steht, ob er einen Tag danach überhaupt vernehmungsfähig gewesen sein kann. Da hatte er ja diese Angaben zur Tat gemacht. Der Nebenkläger zieht in Betracht, dass es sich auch um Totschlag durch Unterlassung handeln könnte, weil Sarah Axel G. scheinbar darum gebeten haben soll, ihr ein Glas Wasser zu geben, was er ja verweigert hatte. Damian Höttger zieht da übrigens interessante Parallelen zu einem Fall, über den wir hier auch schon gesprochen haben, und zwar die Kudamm-Raser. Und zwar geht es da um die erste Verurteilung der beiden. Und zwar sagt er, die Angeklagten hätten bei ihrem Rennen zwar niemanden vorsätzlich töten wollen, mögliche tödliche Folgen aber ja billigend in Kauf genommen. Und Axel G. habe bewusst in Kauf genommen, dass Sarah bei seinen Maßregelungen sterben könnte. Außerdem sieht er auch Mordtendenzen, weil Sarah arg und wehrlos war, als sie eben ans Bett gefesselt war. Die Staatsanwaltschaft fordert 6,5 Jahre Haft, der Nebenkläger fordert 11 Jahre wegen Totschlags und Unterlassung und Freiheitsberaubung und Störung der Totenruhe. Und das Gericht verurteilt Axel G. dann zu 5 Jahren Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Freiheitsberaubung.
Nur 5 Jahre?
Sein Anwalt legt dagegen Revision ein.
Nee, oder?
Nicht nur er, auch der Nebenkläger übrigens. Kurzer Exkurs. Revision heißt, es wird geprüft, ob das Urteil Rechtsfehler hat. Also eine Tatsachenprüfung findet dann im Gegensatz zu einer Berufung nicht mehr statt. Bei einer Berufung werden nochmal alle Tatsachen geprüft und dann wird die Beweisaufnahme nochmal wiederholt. Und das ging hier aber nicht, weil der Prozess vor dem Landgericht geführt wurde und nicht vor dem Amtsgericht. Und ob eine Verhandlung vorm Amts- oder Landesgericht geführt wird, hängt in der Regel von dem zu erwartenden Strafmaß ab. Das Amtsgericht ist meist für Fälle zuständig, bei denen das zu erwartende Strafmaß nicht über 4 Jahre hinausgeht. Da gibt es aber auch Ausnahmen.
Okay.
Also, er legt Revision ein. Und sollten dann Rechtsfehler festgestellt werden, käme es quasi zu einem neuen Prozess. Auch unser Nebenkläger hat ja Revision eingelegt und er ist der Meinung, dass Axel G. den Tod in Kauf genommen hat, also wegen Totschlags verurteilt werden sollte. Und der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. Er findet, dass der Gesundheitszustand von Axel G. nicht ausreichend geprüft worden sei.
Ja, weil er ja auch das verweigert hat, ne? Dass man ihn richtig prüfen kann auf psychologische...
Richtig. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass es ja eventuell für Axel G. dann noch hätte besser laufen können.
Ja, dann hätte er zumindest mal eine Therapie bekommen oder so, ne?
Der zweite Prozess platzt aber wegen Besetzungsschwierigkeiten der Strafkammer. Ein Richter ist schwer erkrankt und der andere pensioniert und dadurch konnte das Verfahren dann nicht mehr vorschriftsmäßig geführt werden. Und im September dieses Jahres, also gerade eben erst, wird der Haftbefehl gegen den jetzt 53-Jährigen aufgehoben. Begründung, von ihm gehe keine Gefahr aus. Das haben wir ja schon mal gehört, oder? Eine Woche später wird er dann aber doch wieder festgenommen, weil das Oberlandesgericht Fluchtgefahr sieht.
Was für ein Irrsinn.
Und weil wir in den letzten Folgen ja von Mord und Totschlag gesprochen haben und das so ein bisschen abgegrenzt haben, dachte ich, bietet sich das hier an, jetzt einmal kurz über Körperverletzung mit Todesfolge zu reden. Und entscheidend ist da, dass der Tod des Opfers die Folge der Körperverletzung ist. Das heißt, der Tod wird verursacht durch die Körperverletzung. Es muss ein enger, unmittelbarer Zusammenhang von Todesfolge und Körperverletzung bestehen. Also wenn ich dir jetzt mal so richtig doll auf die Rübe haue und mein auf die Rübe hauen führt dann aber dazu, dass du stürzt und so dann auf einen Stein aufschlägst, dass du stirbst. Und dann wollte ich die Körperverletzung, aber auf keinen Fall die Todesfolge. Das habe ich auch nicht in Betracht gezogen. Und deswegen habe ich bezüglich der Körperverletzung vorsätzlich, bezüglich des Todes, aber nur fahrlässig gehandelt. Mhm. Und hättest du nun aber vor einer sehr steilen, langen Treppe gestanden und ich habe das gesehen und hielt das sehr wohl für möglich, dass das passiert, dann hätte ich deinen Tod billigend in Kauf genommen und dann wäre es Totschlag oder Mord, weil ich halt eben vorsätzlich gehandelt habe. Welche Arten von Vorsatz es gibt, hört euch gefälligst Folge 5 an, da haben wir es erklärt. Es kommt aber auch immer darauf an, ob der Täter selbst in der Tatsituation das hätte vorhersehen können, dass sein Opfer stirbt. Und dabei spielt die Persönlichkeit des Täters eine Rolle. Seine Kenntnisse und Fähigkeiten, aber eben auch seine körperliche und emotionale Verfassung zur Tatzeit. Und das war hier im ersten Urteilsspruch bei Axel G. ja offenbar auch ein Problem, weil man gar nicht wusste, was da jetzt zu der Zeit mit ihm los war. Nochmal zur Vervollständigung. Der gefahrspezifische Zusammenhang liegt auch dann vor, so heißt das, liegt auch dann vor, wenn das Opfer selbst die Todesursache setzt. Das heißt, du flüchtest aus Angst vor meinen Schlägen auf den Balkon und stürzt herunter, weil du dann da das Gleichgewicht verlierst, dann ist hier dieser riskante Fluchtversuch eine direkte Folge von meiner Körperverletzung. Mhm. Und deswegen würde das wahrscheinlich auch darunter fallen. Könnte.
Mhm. Unter Körperverletzung mit Todesfolge. Mhm. Mhm. Ah, okay.
Und da ist mir nämlich gleich der Fall Tutsche eingefallen. Sie hatte ja auf einer Toilette einem jüngeren Mädchen geholfen, das von Männern bedrängt wurde. Und danach ging ein Streit mit den jungen Männern auf dem Parkplatz weiter. Beleidigungen fielen und einer der Männer schlug Tutsche zu Boden. Die 22-Jährige erlitt dann ja durch diesen Sturz schwere Kopfverletzungen und wurde dann für Hirntod erklärt. Und Sanel M. wurde nach Jugendstrafrecht zu 3 Jahren Haft verurteilt und bei Körperverletzung mit Todesfolge ist mit einer Freiheitsstrafe eigentlich unter 3 Jahren nicht zu rechnen.
Und er hat die bekommen, weil
er hat 3 bekommen und bei ihm wurde eben auch Jugendstrafrecht angewandt.
Okay. Bist du fertig?
Ja.
Dann übernehme ich mal. Am Morgen des 11. November 2006 sitzen 4 junge Männer an einem Tisch in einer Zelle der JVA Siegburg. Während das ganze Rheinland den Beginn der Karnevalssaison feiert, wird dieser Tag die Hölle auf Erden werden für einen der 4 Jungs.
Oh nein. Ich muss dazu sagen, Laura hat mir mal von diesem schrecklichen Fall ein bisschen was erzählt beim Frühstück und ich habe sie gebeten, nicht weiter zu erzählen, weil ich es so grausam fand. Danke, dass du dir diesen Fall nochmal ausgesucht hast, um ihn genauer zu erläutern.
Ich wollte dir nochmal alle Details erklären. Mhm. Die Zelle 104 in Haus 2 ist nur 20 Quadratmeter groß. Rechts und links steht jeweils ein Hochbett und in der einen Ecke des Zimmers ist ein kleines Waschbecken, eine Dusche, die eigentlich keine richtige Dusche ist, sondern eher eine Nasszelle, und eine Toilette. In der Mitte unter dem kleinen vergitterten Fenster steht der Tisch, an dem an diesem Samstagmorgen Danny, Hermann, Pascal und Ralf Karten spielen. Danny K. aus Bottrop ist 17 Jahre alt und sitzt wegen Körperverletzung und Raubes für 2,5 Jahre in Siegburg. Er kommt aus zerrütteten Familienverhältnissen, hat schon früh Gewalt erfahren, seinen ersten Joint raucht er mit 10, mit 12 ist Danny von Hasch- und Aufputschmitteln abhängig, mit 15 von Heroin. Ein Jahr nach der Scheidung seiner Eltern wird seine Mutter nicht mehr mit ihm fertig. Er ist 13, als er in die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Anstalt eingewiesen wird. Vor der Einweisung in ein Heim versucht Danny, sich das Leben zu nehmen. Dann kommt er wieder in eine Psychiatrie, danach in eine Wohngruppe und dann letztendlich doch in ein Heim. Und so geht es immer weiter. Bis die ersten schweren Straftaten folgen. Diebstähle, Raubüberfälle und 2005 prügelt er einen Rentner halbtot. Der Amtsrichter, der ihn damals verurteilt, beklagt eine ungezügelte Gewaltbereitschaft und stellt resignierend fest, dass dieser Neigung nicht mit Erziehungsmaßnahmen oder Zuchtmitteln geeignet begegnet werden könne. Also man merkt, Danny scheint ein hoffnungsloser Fall zu sein. Sein Mithäftling und Kumpel Pascal ist 19 und sitzt wegen Körperverletzung und Drogenbesitzes. Auch er kommt aus Bottrop, daher kennen sich Danny und Pascal. Und Pascal hat ebenfalls schon als Kind Gewalt erlebt und auch anderen Kindern angetan. Er hat Tiere getötet, Autos zerkratzt, einen kleinen Jungen mitten im tiefsten Winter in einen Teich geschmissen und seinen Kot mit dem Hintern an der Scheibe eines Ladens abgeschmiert.
Ja,
kann man mal machen. Höhepunkt seiner Gewaltexzesse war ein Überfall auf eine Hochzeitsgesellschaft, bei dem Pascal und seine Kumpels dem Brautpaar die Geschenke aus dem Auto gestohlen und einem der Hochzeitsgäste den Schädel gebrochen hatten. Wie furchtbar ist das? Stell dir vor, das ist deine Hochzeit.
Oh, wie kommt man auf sowas?
Auch Pascal kommt in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie und sieht die Schule nie wirklich von innen. Der 21-jährige Ralf, der Älteste in der Zelle, sitzt in Anführungszeichen nur wegen Einbruchs. Er kommt aus Aachen und raucht auch schon mit 12 seinen ersten Joint, probiert LSD und Amphetamine, landet im Heim, verübt immer wieder Einbrüche und wurde schon einmal wegen Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger verurteilt. Der letzte Bewohner der Zelle ist der 20-jährige Hermann H. Er muss wegen Diebstahls in einem Kiosk für 6 Monate in der JVA bleiben. Er ist erst vor 6 Wochen nach Siegburg gekommen und somit der Neuling oder Pico, wie diese Jungs in der JVA genannt werden. Dass die jungen Männer an diesem Novembertag zu viert in Zimmer 104 sitzen, ist nicht normal. Die JVA ist chronisch überbelegt und deshalb müssen Danny, Ralf, Hermann und Pascal vor 5 Tagen zusammengelegt werden. Also 4 jugendliche Straftäter in einem 20 Quadratmeter großen Zimmer, wovon 2 eine ausgeprägte Gewaltbereitschaft haben. Die Tage in der JVA Siegburg sind monoton und zermürbend, vor allem am Wochenende, denn da wird das Abendessen schon mit dem Frühstück ausgegeben und um 16 Uhr eingeschlossen, und zwar bis Montag. Bei dem Kartenspiel, das die 4 spielen, kriegt der Verlierer Schläge auf die Finger. Dieses Mal verliert Hermann. Doch nur auf die Finger zu schlagen, ist den Jungs heute irgendwie nicht Bestrafung genug. Pascal hat die Idee, eine Filmszene nachzuspielen. Dafür packen die 3 Jungs mehrere Seifenstücke in ein Bettlaken und schlagen damit auf den 20-Jährigen ein. Mindestens 30 Mal hauen sie ihm damit auf die nackten Füße. Das war aber auch nur so aus Spaß, wird Danny danach in der Verhandlung sagen. Als nächstes soll Hermann den anderen die Stiefel lecken. Pascal möchte dann auch noch, dass Hermann ihn oral befriedigt. Ich wollte ihn aber nur demütigen, sagt er später.
Das ist alles jetzt nach diesem Kartenspiel?
Mhm, genau. Einer nach dem anderen macht Vorschläge, wie sie ihr Opfer weiter quälen können. Und es scheint, als wollen sie sich gegenseitig mit dem schrecklichsten Einfall überbieten. Später sagt Danny, es wollte keiner als Weichei vor den anderen dastehen. Hermann muss jetzt Salzwasser trinken. Hast du schon mal Salzwasser aus Versehen?
Nein, ich weiß nur, dass deine Zunge doch dann anschwillt und du dich dann übergeben musst.
Ja, also ich habe mal mit Salzwasser gegurgelt, weil ich krank war. Und wenn man nur auch nur ein bisschen davon schluckt, dann hast du sofort einen Brechreiz. Aber es wird noch schlimmer. Und für alle, die meine Erzählung vom Kannibalen vom Rotenburg fast nicht aushalten konnten, sollten sich hier kurz die Ohren zuhalten. Denn als nächstes muss Hermann Urin trinken, sein eigenes Erbrochenes und Zahnpasta essen, die Spucke der anderen vom Toilettenrand lecken und auf Knien durch die Zelle kriechen.
So demütigend.
Ja. Außerdem stecken sie ihm den Stiel eines Handfegers hinten rein. Wir haben gar nicht richtig darüber nachgedacht, dass es ein Mensch ist, sagt Pascal später über Hermann. Nach der Aktion mit dem Handfeger liegt Hermann regungslos und leise weinend auf seinem Bett. Die anderen spielen wieder Karten. Dann sieht Hermann seine Chance, er springt auf und rennt zum Alarmknopf neben der Tür. Der Wärter meldet sich und fragt, was gibt's? Aber die 3 anderen sind schon zur Stelle, reißen Hermann weg von der Gegensprechanlage und halten ihm den Mund zu. Dem Wärter sagt Danny dann, sorry, hab mich verdrückt. Und das Martyrium für Hermann geht weiter. Das ist mitunter so laut, dass Häftlinge in anderen Zellen sich über den Lärm beschweren. Und dann kommt der Beamte auch endlich zur Zelle 104. Er macht das kleine Fenster in der Tür auf, schaut rein, sieht die 3 Jungs am Tisch sitzen und einen 4. auf dem Bett liegen. Er fragt nach dem Grund für den Lärm und die Jungs antworten, wir haben nur die Möbel verrückt. Der Beamte begnügt sich mit der Antwort, macht das Fenster wieder zu und geht. Während der Ermittlungen wird er später sagen, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden.
Ey.
Und Hermann wird nicht geholfen. Die Täter überlegen stattdessen, welches Ende dieser Tag haben soll. Einer schlägt vor, dass Hermann sich erhängen soll. Nicht alle sind komplett überzeugt, weshalb eine Pro- und Kontraliste angefertigt wird. Also, was spricht dafür, ihn umzubringen? Was dagegen? Ein Pro-Argument ist auf jeden Fall, dass die Jungs Hafterleichterungen bekommen, wenn sie Zeuge eines Suizids wurden.
Das ist doch nicht dein Ernst. Mhm.
Wenn sie danach einen auf Psycho, wie Pascal es nennt, machen würden, könnten sie früher entlassen werden. Das erhoffen sie sich auf jeden Fall. Ein weiteres Pro-Argument für sie wäre, dass sie dann mal sehen würden, wie das aussieht, wenn sich jemand weghängt, wie sie sagen. Kontra ist, dass sie sich beim Einkaufen mit nur 3 Personen dann weniger leisten können.
Wie beim Einkaufen?
Ja, jeder darf immer was einkaufen. Wenn sie zu 4 sind, haben sie ja mehr dann in der Zelle. Mittlerweile ist es an diesem Novembertag draußen dunkel geworden. Der Fernseher läuft. Danny, Pascal und Ralf schauen Sportschau und überlegen, wie sie jetzt weiter verfahren sollen. Sie entscheiden sich für Hermanns Tod. Damit es aber auch wirklich nach einem Selbstmord aussieht, muss Hermann 2 Abschiedsbriefe schreiben, die ihm die anderen diktieren. Dann schnürt Pascal aus Stromkabeln einen Strick. Hermann muss sich auf einen Eimer stellen und ihn selber wegtreten, damit es wie Selbstmord aussieht, entscheiden die 3. Und dann passiert es. Hermann schwebt über dem Boden, bis das Kabel reißt. Noch 3 weitere Male wird es mit dem Kabel versucht, aber es klappt nicht. Dann beschließen die Jungs, dass ein anderer Strick her muss, also nehmen sie das Bettlaken und es scheint zu funktionieren.
Konnte er nicht einmal schreien? Hilfe?
Scheinbar kommt da auch keiner. Also es scheint jetzt zu funktionieren, zumindest ist Hermann bewusstlos, aber jetzt wird er erstmal wieder abgehängt. Die Jungs holen ihn aus der Bewusstlosigkeit zurück. Dann bekommt er eine letzte Gnadenzigarette. Eigentlich wollen die 3 Jungs aber nur hören, ob Hermann schon Nahtoderfahrungen gemacht hat. Er erzählt dann, dass er seine Familie gesehen hat. Dann lesen sie Hermann aus der Bibel vor. Das macht man so, bevor jemand stirbt, denken sie. Beim 6. Versuch hält der Strick und Hermann stirbt vor den Augen seiner 3 Peiniger. Nach der Tat versichern sich die 3 Männer, dass sie alle unbedingt dicht halten müssen. Um 6:15 in der Früh rufen sie dann den Vollzugsbeamten mit den Worten: Da liegt ein Toter im Klo. Bis Montagabend scheinen die 3 mit dieser Story durchzukommen, doch dann gibt es den Obduktionsbericht. Knapp ein Jahr später kommt es dann zum Prozess in der Jugendstrafkammer am Landgericht Bonn. Ein Prozess, der für unglaubliche Medienaufmerksamkeit sorgt. Die 3 Täter, die dort wegen Mordes angeklagt sind, sehen aber eher aus wie Schuljungen, die beim Nachbarn Äpfel geklaut haben. Pascal nutzt die Show für sich und grinst immer wieder überheblich und verächtlich in den Gerichtssaal. Der Staatsanwalt plädiert auf Mord, und zwar wegen Mordes aus Grausamkeit, Mordlust, aus niedrigen Beweggründen und zur Verdeckung von Straftaten. Er fordert für Danny 10 Jahre, also die Jugendhöchststrafe, da er als Initiator der Tat gilt. Für Pascal fordert er eine lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld, weil er als Haupttäter gilt und auch bei den Vergewaltigungen der Initiator war. Für Pascal würde das bedeuten, dass er 25 Jahre ins Gefängnis müsse. Und für Ralf fordert der Staatsanwalt 15 Jahre. Alle Verteidiger beantragen, unter den geforderten Höchststrafen zu bleiben und das Jugendstrafgesetz bei allen 3 anzuwenden. Gegen die diensthabenden Vollzugsbeamten wird übrigens auch ermittelt, schließlich sind die ja ihrer Arbeit nicht richtig nachgegangen. Die Ermittlungen werden aber eingestellt, nachdem die Staatsanwaltschaft kein juristisch relevantes Fehlverhalten festgestellt hat.
Jetzt habe ich so laut auf den Tisch geklopft, dass mein Hund Angst hat.
Naja, am 4. Oktober 2007 wird dann das Urteil verkündet. 10 Jahre Haft und damit Jugendhöchststrafe für Danny. Das heißt, dass er jetzt auch schon wieder draußen ist. Und Ralf wird zu 14 Jahren und Pascal zu 15 Jahren verurteilt. Keiner der beiden erwachsenen Täter bekommt die Höchststrafe. Es bestehe nämlich trotz großer Bedenken die begründete Hoffnung, dass beide wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden können, sagt der Richter. Einen Grund dafür nennt er auch, dass beide während der U-Haft Vater geworden sind. Aber was ist das für ein Grund? Der Richter hatte zwar nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt, aber es gibt eine Sonderregelung für Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren. Wenn nämlich begründete Hoffnung auf Resozialisierbarkeit besteht, dann kann das Gericht von der lebenslangen Freiheitsstrafe absehen, die ja eigentlich für Mord vorgeschrieben ist. Und so hat Ralf diese 14 Jahre bekommen. An dieser Stelle muss man sich aber doch fragen, wieso besteht eigentlich begründete Hoffnung auf Resozialisierbarkeit, wenn man doch gerade an diesem Beispiel gesehen hat, dass man sich im Gefängnis anscheinend nicht resozialisiert, sondern verasozialisiert und am Ende noch viel schlimmere Taten begeht, als die, wegen der man eigentlich einsitzt.
Was ja auch nicht immer so ist, aber
jetzt bei den 3, ne? Ja. Genau. Ja, und mit dem Urteil ist die Familie von Hermann jedenfalls nicht zufrieden. Auch die Staatsanwaltschaft hatte sich mehr erhofft, vor allem bei Pascals Strafe. Da sind sie nämlich nicht der Meinung, dass Pascal therapierbar wäre und deshalb wird Revision eingelegt, weil sie eben meinen, dass das nicht richtig geprüft wurde. Der Revision des Urteils gegen Pascal wird stattgegeben und bei seinem zweiten Prozess versucht Pascal dann auch ganz anders aufzutreten als vorher. Also sein cooles Gehabe von damals ist nicht mehr da. Während er aussagt, bemüht er sich auch, Tränen zu unterdrücken und erzählt, dass er dem toten Hermann einen Brief geschrieben hat, in dem er mit ihm ein Zwiegespräch führt. Und dieser Brief wird auch vorgelesen. Nach 5 Verhandlungstagen wird Pascal erneut wegen Mordes an Hermann zu 15 Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Aufgrund seines Vorstrafenregisters wird ihm ein Hang zu gefährlichen Straftaten attestiert, weshalb man eben die Allgemeinheit vor ihm schützen möchte. Kommen wir jetzt mal zu meinem Aha. Da kein wirkliches Motiv für die Tat ersichtlich ist, liegt es nahe, über die äußeren Umstände nachzudenken. Erinnerst du dich noch an den Ausdruck Milieutat?
Mhm.
Das gilt eher hier als bei Honka. Denn der Foltermord in Siegburg ist kein Einzelfall. So kommt es 2001 im Thüringer Jugendgefängnis Ichtershausen zu einem ähnlichen Vorfall. Dort quälen 2 17-Jährige ihren 16-jährigen Zellengenossen 3 Tage lang und erdrosseln ihn anschließend. In der Verhandlung danach erklären die Täter, dass sie ihren Mithäftling abrichten und zum Tier machen wollten. Von Februar bis März 2002 wird in der JVA Hohenleuben bei Gera ein 25-Jähriger in einer Gemeinschaftszelle mehr als 30 Tage lang geschlagen, getreten und sexuell genötigt. Und 2013 quälen und missbrauchen 2 Mithäftlinge, 16 und 19 Jahre, ihren 17-jährigen Zellengenossen. Ein Opfer, das auch nur wegen kleinerer Delikte wie Diebstahl und Schwarzfahren in derselben Zelle sitzt. Wie häufig solche Übergriffe vorkommen, hat eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsens von 2012 herausgefunden. Knapp 17% der 6.000 befragten Häftlinge berichteten von zum Teil schwersten Gewaltübergriffen. In Jugendstrafanstalten waren es sogar 32%. Und bei einer anderen Studie gaben 70% der Inhaftierten an, dass sie sowohl mal Täter als auch mal Opfer waren. Also ein Problem, das in Deutschland seit Jahren anhält. Aber wie kann das sein? Zum Ersten sind viele JVAs in Deutschland überbelegt. Also zu viele Männer in einer Zelle und so kann eben eine gefährliche Gruppendynamik entstehen. Aber die JVAs sind nicht nur zu klein, es mangelt auch am Personal. So sprechen die Beamten davon, dass Gefangene nicht betreut, sondern nur verwahrt werden. Das heißt eben, es gibt zu wenig Sozialarbeiter, zu wenig Psychologen und so weiter, die sich halt wirklich um die Jugendlichen kümmern. Da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn man hört, was alles in den Gefängnissen gedealt wird oder zu was für Gewaltausbrüchen es kommt. In der Panorama-Doku Gewalt, Alltag im Jugendknast hat ein Sozialarbeiter erzählt, dass in den Jugendgefängnissen ein richtiger Staat im Staat herrscht, der sich eben nicht für die Regeln von draußen interessiert. Und so gibt es im Knast dann die, die was zu sagen haben und eben alles bestimmen dürfen. Und in vielen Zellen gibt es dann auch sogenannte Diener, also ein Diener, der putzt und bedient eben die anderen. Und wie man sich denken kann, sind das meistens die Schwachen oder mit anderen Worten die, die wegen kleinerer Delikte hinter Gitter sitzen. Dann gibt es zum Beispiel auch die Nutten, das sind die Männer, die sexuell missbraucht werden. Und bei solchen Verhältnissen ist es dann auch nicht verwunderlich, dass fast 50% der jugendlichen Insassen rückfällig werden. Also scheint das System nicht zu funktionieren. Also was tun? Wie könnte man das ändern? Und in der Doku wurde hinsichtlich dieser Frage dann ein Anti-Aggressionstrainer vorgestellt, der seine Kurse an verschiedenen JVAs anbietet. Und wenn man solch einen Kurs besucht, soll durch das Training das Rückfallrisiko um mehr als die Hälfte gesenkt werden. Aber diese Trainings gibt es nur äußerst vereinzelt, denn in der Regel sind sie zu teuer. Und da liegt überhaupt das große Problem. Der Staat möchte nämlich nicht in die Unterbringung oder die Behandlung von Straftätern investieren, denn wer gewinnt auch so Wahlen mit diesem Wahlspruch? Die meisten Deutschen in der Regel sind ja der Meinung, dass es wichtigere Themen gibt, die man halt eben zuerst anpacken sollte. Vielleicht sind auch einige der Meinung, dass es den Tätern gar nicht schlecht genug gehen kann. In der Schweiz ist das anders. Dort geht man mit jugendlichen Straftätern sorgsamer um. Dort haben sie nämlich die Möglichkeit, in sogenannte Maßnahmezentren für junge Erwachsene zu kommen.
Mhm.
Denn in unserem Nachbarland gibt es für junge Erwachsene und Jugendliche ein Täterstrafrecht, in Deutschland hingegen ein Tatstrafrecht. Das bedeutet, dass in Deutschland vielmehr die Tat selbst gewichtet wird und in der Schweiz der Täter und dessen Bedürfnis. Also die Frage, was braucht er, damit er nicht mehr straffällig wird?
Das ist spannend.
Und da werden sie halt umfangreich therapeutisch und sozialpädagogisch betreut. Und da kommen auf 45 Straftäter 100 Mitarbeiter, also Sozialarbeiter, Psychologen und so weiter. Und wie wir bereits gelernt haben, ist es ja so, dass die meisten Straftäter eine psychische Störung haben. Und die muss man behandeln, damit es nicht mehr zu Straftaten kommt. Und warum gibt es sowas in Deutschland nicht, fragen wir uns erst und erinnern uns dann daran, dass es das vermeintlich fehlende Geld ist. Denn ein Bewohner in solch einem Zentrum kostet den Staat 400.000 Euro.
Oh.
Ganz schön teuer, denkt man. Aber wenn man sich dagegen hält, was es kostet, wenn ein Täter immer wieder rückfällig wird, dann sollte die deutsche Politik vielleicht nochmal darüber nachdenken, ob sie nicht doch in die jugendlichen Straftäter investieren sollen. Denn einer, der immer wieder kommt, kann den deutschen Steuerzahler nämlich auch mal schnell mehr als 1 Million kosten.
Und es ist so traurig, dass man eigentlich nur an das Geld denkt und nicht daran, dass gerade ein Jugendlicher vielleicht doch auch noch ein Leben vor sich hätte und vielleicht auch dann nicht irgendwelchen Opfern das Leben nimmt oder es ihnen erschwert.
Ja, das kommt noch dazu.
Spannend. Laura und ich sind letztes Mal nochmal auf ihren Fall von Fakko Fritz Honker gekommen und haben über den Strafverteidiger gesprochen, weil das ja so ein Star-Anwalt war.
Genau, der hatte ja auch Jürgen Bartsch vertreten, der auch Kinder umgebracht hat. Und ich habe dann gesagt, dass ich mich frage, wie man so jemanden verteidigen kann, weil ich könnte das halt eben nicht.
Genau, und du meintest, Strafverteidigung generell wäre ja jetzt eher nicht so dein Ding.
Nee.
Was mich sehr gewundert hat, weil wenn es generell um Strafverteidigung geht, bin ich Feuer und Flamme. Und deswegen haben wir uns gedacht, beschäftigen wir uns doch mal mit den Strafverteidigern.
Wie machen die das psychisch? Also wie machen sie das mit ihrem Gewissen aus? Und wie ist das eigentlich überhaupt, mit Mördern zusammenzuarbeiten? Und deswegen wollten wir die persönlich zu Wort kommen lassen. Und Paulina und ich haben deshalb ein paar Interviews geführt. Und das Witzige bei meiner kleinen Umfrage war, dass ich erfahren habe, dass uns auch einige Juristen hören. Und nach den Antworten, die ich bekommen habe, ist mir jetzt auch klar, warum. Weil sie nämlich genauso fasziniert sind von den Abgründen der Menschen wie wir beide und alle, die gerade noch so zuhören. Unter anderem habe ich nämlich auch mit den Verteidigern von Pascal und Ralf aus meinem Foltermordfall gesprochen. Und der Verteidiger von Ralf, Uwe Krechel, hat auf meine Frage, warum er eigentlich Strafverteidiger geworden ist, geantwortet, weil es ein Beruf ist, der mich schon immer fasziniert hat, weil er sich tagtäglich mit dem Bösen beschäftigt.
Die Antwort finde ich überraschend ehrlich.
Ja, ich auch. Interessant war bei meinen Interviews auch, wie unterschiedlich die Verteidiger von Ralf und Pascal geantwortet haben. Zum Beispiel zum Thema Gewissen. Meine Frage war da, wenn das bestmögliche Ergebnis für den Straftäter gleichzeitig eine Bedrohung für den Rest der Gesellschaft bedeutet, ob man dann eigentlich sein Gewissen bei solchen Fällen ausschalten muss als Anwalt. Darauf hat der Verteidiger von Pascal, Andreas Trode, geantwortet, dass er kein Problem mit dem Gewissen hat, weil das bestmögliche Ergebnis ja immer ein Ergebnis ist, das rechtlich gesehen vertretbar ist. Er sagt dann eben, das Gewissen wird nicht belastet, weil man als Strafverteidiger nichts Unrechtes tut. Klar, da hat er ja recht, er tut nichts Unrechtes, aber mir ging es ja bei der Frage nicht darum, ob es illegal oder legal ist, sondern eher um die Moral. Aber ich hatte sowieso das Gefühl, dass diese Rechtfertigung gerne vorgeschoben wurde. Und da habe ich auch so Sätze gehört wie, ich vertrete den Menschen, nicht die Tat. Und das soll hier auch gar keine Kritik an den Verteidigern sein, die so nett waren, überhaupt mit mir zu sprechen. Sondern damit will ich eigentlich nur sagen, dass ich nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage bekommen habe. Aber damit mal klarer wird, was ich genau meine, hier ein Beispiel. Ich finde es zum Beispiel problematisch, wenn man wie Robert Kardashian beim O.J. Simpson-Fall inoffiziell weiß, dass ein Mandant schuldig ist und trotzdem alles dafür gibt, dass er freigesprochen wird. Das schafft er ja letztendlich, weil er eine richtige Strategie wählt, die rechtlich einwandfrei ist. Aber letztendlich weiß jeder, dass O.J. seine Ex-Frau und ihren Freund getötet hat und dafür hätte er einfach verurteilt werden müssen.
Ich würde gerne widersprechen, weil Robert Kardashian das sicherlich nicht wirklich wusste. Er hat es sich denken können. Er hatte ja offenbar auch ein schlechtes Gewissen danach. Er war danach ja nicht mehr mit OJ befreundet. Und mal abgesehen davon, dass es in den meisten Fällen ja darum geht, wie hoch das Strafmaß ist und nicht darum, ob schuldig oder nicht schuldig, hat mir einer meiner Anwälte gesagt, dass es auch mal vorkommt, dass er seinen Mandanten gar nicht glauben kann, dass sie etwas getan haben, weil es eben auch manchmal vorkommt, dass sie unter diesem ganzen Druck zusammenbrechen und dann etwas gestehen, was sie nicht getan haben.
Mhm.
Aber in der Regel fragst du deinen Mandanten ja auch, glaube ich, nicht,
nee.
Hast du es jetzt getan? Er sagt, ja, und jetzt mach mal hier Freispruch.
Nee, genau, das hat auch einer von meinen Anwälten gesagt, dass er den auch nie fragen würde. Das sollte man auch tunlichst vermeiden, weil wenn du es dann offiziell weißt, dann kommt dieser Gewissenskonflikt ja erst. Aber der Einzige, der mir eine andere Antwort zu dem Gewissensthema gegeben hat, war Uwe Krechel, also der Anwalt von Ralf. Er meint schon, dass man sein Gewissen ausschalten muss. Man muss es ausschalten, weil man als Strafverteidiger gesetzlichen Pflichten unterliegt. Und die richten sich nach dem Interesse des Angeklagten. Das ist der Job des Strafverteidigers und nicht, sich um die öffentliche Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu kümmern, sagt er.
Welche Antwort ich richtig gut fand und die ich auch sehr nachvollziehen kann, ist die Antwort von Professor Gubitz aus Kiel. Der hat nämlich gesagt, ein Chirurg muss sich ja auch nicht dafür rechtfertigen, dass er auch schlechte Menschen operiert und denen hilft. Was mir auch gesagt wurde, allen, auch den schlimmen Verbrechern, ist gemein, dass es oft Sekunden sind, die darüber entscheiden, ob jemand Täter oder jemand anders Opfer wird. Und die meisten Täter sind eben keine schlechten Menschen an sich, sondern haben einfach in dieser Sekunde und in dieser Situation eine schwierige Entscheidung getroffen. Ansonsten hat mir mein anonymer Anwalt, mein AA, gesagt, dass er schon Empathie immer für die Angehörige und für die Opfer hat und dass es manchmal auch schwierig werden kann, wenn er denkt, okay, die stecken ihn jetzt in eine Schublade, und zwar in die Schublade des Bösen und des Gegners. Aber trotzdem, ja, ist das ja seine Aufgabe, sich schützend vor seinen Mandanten zu stellen. Er sagte, es ist halt manchmal so, dass da jemand unschuldig sitzt oder dass seine Realität eine komplett andere war, als der Staat denkt, dass, wie es war. Und er muss quasi ja zum einen der Puffer zwischen Mandant und dem Gericht und Mandant und Staatsanwaltschaft oder Nebenkläger sein. Und er muss sich halt emotional und moralisch schützend vor seinen Mandanten stellen, weil gerade jemand, der die Tat nicht so begangen hat, wie ihm vorgeworfen wird, braucht einen Anwalt, der ohne Wenn und Aber das verteidigt und einfach seinen Job macht. Und meiner Meinung nach kann auch nur so unser Rechtssystem eigentlich funktionieren.
Ja.
Mein AA hat übrigens auch gesagt, um mal verständlich zu machen, was man manchmal machen muss, wenn vor dem Gerichtsgebäude ein riesiger Haufen Pferdescheiße liegt, heißt das noch lange nicht, dass da ein Pferd hingeschissen hat. Und die Aufgabe der Strafverteidiger ist es eben, nahezulegen und verständlich zu machen, wie dieser Pferdeschiss da hingekommen ist.
Wie auch immer. Hat er das gesagt?
Bitte?
So hat er das gesagt.
Ja. Ja, es ist ja auch schlüssig. Nur weil das da liegt, heißt es nicht, dass es so ist.
Ja.
Ja, du weißt nicht, was vorher passiert ist. Und das muss halt jede Seite so darlegen, wie sie glaubt, dass es passiert ist. Der eine Informant hatte mir gesagt, mehr als 2 oder 3 Morddelikte im Jahr schafft er nicht, weil er mental dazu nicht in der Lage ist, eben wegen der Bilder und wegen der Obduktionsberichte und Zeugenaussagen etc., wenn man sich das aussuchen kann. Das kann man ja auch nicht immer.
Ich habe meine Anwälte auch gefragt, wie es eigentlich ist, Mörder zu verteidigen. Und Pascals Anwalt hat dann erklärt, dass es für ihn gar nicht schwer war, Pascal zu verteidigen, weil es für den jungen Gefangenen nichts Positives mehr gab. Eigentlich hatte sich die ganze Welt gegen ihn gewandt, sodass es für Herrn Trode, also den Anwalt, menschlich relativ einfach war, sich, wenn auch mit professioneller Distanz, auf die Seite des Gefangenen zu stellen. Und da die Staatsanwaltschaft so eine hohe Strafe forderte, die forderten ja mehr als 15 Jahre für Pascal, war das Verteidigen für ihn dann auch eine Art Beschützen, wie du eben gesagt hast. Und genau da liegt die große Motivation in den Augen der Verteidiger. Denn auch Jonas Hennig, einer der Anwälte, hat mir erklärt, dass der besondere Reiz darin liegt, dass man für jemanden da ist, der die ganze staatliche Übermacht gegen ihn hat und oft auch von Freunden und Familien verlassen wurde. Und oft ist man eben die einzige Person, die noch da ist, und so wird man zum persönlichen Beistand, sagt Hennig.
Wurde mir auch gesagt, es ist ein Kampf David gegen Goliath, weil die Strafverfolgungsorgane eben über mehr Geld, Manpower, Kriminaltechnik, Zwangsmittel und so weiter verfügen als jeder Beschuldigte überhaupt. Deswegen bist du als Strafverteidiger quasi sowieso immer auf der Seite des Underdogs.
Und dem Verteidiger Steffen Ufer ist es wichtig, die in Anführungszeichen richtige Strafe zu erzielen. Er hat mir von einem Fall erzählt, bei dem ein 19-Jähriger eine Frau getötet und dann missbraucht hat. Und zwar mit dem Ziel, sich nicht nur dadurch zu befriedigen, sondern das Ganze auch noch im Internet zu präsentieren. Oh. Und der Fall war so schrecklich, dass selbst der Staatsanwalt beim Betrachten der Leichenbilder und der gefilmten Aktion beinahe umkippte, sodass Steffen Ufer ihn quasi auffangen musste.
Oh Gott.
Und in diesem Fall war es Ufer wichtig, den Eltern und dem Angeklagten zu helfen, indem er verminderte Schuldfähigkeit und eine Einweisung in eine Nervenklinik rausholte. Und bei solchen Fällen hat er keine Gewissensbisse oder ähnliches, sagt er. Aber er sagt auch, dass er immer nach dem Grundsatz gehandelt hat, dass zwar jeder Beschuldigte das Recht auf einen Anwalt hat, dieses Recht bedeutet aber nicht, dass er derjenige sein muss. Und so hat er, wenn es zum Beispiel um Misshandlungen von Kindern oder ähnlichen Dingen ging, das Mandat abgelehnt, mit der Erklärung, er könne das als begeisterter Vater und Großvater nicht vertreten.
Nazis werden auch oft nicht vertreten.
Mhm.
Stichwort Kinder, mein Anwalt, der anonym bleiben will, hat gesagt, das ist zum Beispiel auch eine schwierige Sache, wenn Kinder die Zeugen sind und womöglich noch die einzigen Zeugen. Er hat gesagt, wenn es da irgendwie um eine Misshandlung geht oder sie haben irgendetwas gesehen, was jemanden überführen soll, er hat gesagt, die lügen gar nicht, aber die glauben in dem Moment manchmal einfach irgendetwas gesehen zu haben. Mhm. Wir hatten ja auch schon mal über Erinnerungen gesprochen. Deswegen glaube ich, dass du tatsächlich als Strafverteidiger ganz selten in diese Situation kommst, dass du wirklich weißt, okay, mein Mandant hat jetzt hier einen Mord begangen und hier wurden irgendwelche Verfahrensfehler gemacht oder Beweise verfälscht oder so. Professor Gubitz aus Kiel hat gesagt, bei ihm ging es am Anfang darum, den staatlichen Strafanspruch in Frage zu stellen. Damals hat er das aus politischen Gründen gemacht, weil er Strafe und Repression für hinterfragungsbedürftig hielt. Mittlerweile ist er aber zu der Erkenntnis gekommen, dass unser Rechtssystem so schlecht gar nicht ist, was ich sehr beruhigend finde. Ich habe Professor Gubitz gefragt, was ihm gar nicht gefällt. Und er hat gesagt, es gibt quasi eine ungeheure Einzelfallungerechtigkeit, die nicht am Gesetz, aber an dessen Umsetzung beispielsweise durch überforderte oder unfähige oder faule Beteiligte, Anwälte, Staatsanwälte, Richter liegt. Beispiel, für einen Betrugsschaden in der Höhe von 45.000 Euro können Sie in demselben Bundesland und sogar am selben Gericht eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren oder auch eine Einstellung beispielsweise nach überlanger Verfahrensdauer bekommen.
Ja.
Und ich glaube, das würde mich an diesem Job so aggressiv machen.
Weil die können es nicht ändern, ja genau.
Weil ich habe ja ein ganz eigenes persönliches Rechtsempfinden.
Ja.
Und bin ja dann auch nach einer Zeit in der Lage, das zu vergleichen, irgendwie, was hier bei wem rausgekommen ist.
Ich habe dann auch den Herrn Krechel, also den Verteidiger von Ralf, gefragt, ob er glaubt, dass sich Ralf wieder in die Gesellschaft eingliedern kann, weil das war ja das, was der Richter gesagt hat. Und er sagt, dass man sowas natürlich nie mit Sicherheit sagen kann, aber dass ihm seine Berufserfahrung gezeigt hat, dass auch die schwersten Verbrecher nach einer langen Haftzeit erfolgreich resozialisiert wurden. Andreas Trode, der Pascal vertreten hat, sieht das aber ganz anders, mal wieder. Er kritisiert die Umstände in den Gefängnissen und ist der Meinung, dass sich der Strafvollzug kaum eignet, extreme Persönlichkeiten an die Hand zu nehmen und auf den richtigen Weg zu führen. Deshalb wollte er für Pascal ein geringeres Strafmaß. Er wollte ja, dass er nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, weil er eben seinem Mandanten eine Perspektive vermitteln wollte. Trode sagt nämlich, dass eine Strafe im zweistelligen Bereich auf so junge Menschen lähmend wirkt. Und Jonas Hennig wird dann noch ein bisschen drastischer. Er sagt, Hauptstrafzweck soll in Deutschland die Resozialisierung sein. Und das ist meiner Meinung nach in großem Ausmaß verlogen. Denn dieser Strafzweck wird nicht realisiert. Und er bemängelt das Fehlen von Resozialisierungsangeboten und kritisiert auch die Politik, wo ich eben schon drüber geredet habe, dass sie sich halt darum nicht kümmern. Und sein zweiter großer Kritikpunkt, den ich auch sehr interessant fand, war, dass wir in Deutschland ein Klientenstrafrecht haben. Damit meint er, dass man, wenn man zum Beispiel eine Lehrerin ist und in der Midlife-Crisis steckt und dann irgendwo zum ersten Mal was klaut, irgendwas Teures zum Beispiel, dann wird das Verfahren selbstverständlich eingestellt. Also alleine der Beruf hat eine große Wirkung auf die Justiz.
Tatsächlich?
Mhm. Und dann hat er als Gegenbeispiel genommen, wenn ein Flüchtling, ebenfalls Ersttäter, eine Pampelmuse klaut, dann geht er erstmal in U-Haft.
Du meinst, weil Flüchtling nicht so ein angesehener Beruf ist.
Genau.
Ich habe noch nach den schlimmsten Geschichten, wie ich es nenne, besten Anekdoten gefragt.
Finde ich gut.
Und Professor Gubitz hat gesagt, die Vergewaltigung der eigenen Mutter im ländlichen Milieu durch einen gerade noch nicht libilen Mandanten ohne Empathie zur eigenen Triebabfuhr und die ungläubige Frage der Mutter während der Tat, warum er nicht, wie sonst immer, die Hühner nimmt.
Was?
Also,
der Sohn hat die Mutter, und dabei hat die Mutter gefragt, warum nicht die Hühner? Das ist doch nicht der Ernst von dem Mann.
Ich glaube wirklich, dass Strafverteidiger die besten Gesprächspartner sind.
Das glaube ich auch. Die erleben viel verrückte Sachen. Aber was auch immer witzig ist, mit Ärzten zu sprechen, die in der Notaufnahme arbeiten, die erleben auch die witzigsten Sachen.
Witzig?
Ja, oder absurdesten Sachen. Ich habe einen Freund, oder der Freund von meiner Freundin ist Arzt, und er hat erzählt, da kommen Leute rein, da kann man sich nicht vorstellen, was die in sich drinnen haben. Also was da schon alles reingekommen ist und dann nicht mehr raus. Zum Beispiel eine Glühbirne unten reingesteckt halt.
Durch welche Selber. Öffnung?
Da weiß ich jetzt. Unten halt. Aber
weshalb?
Haben die sich reingesteckt?
Einfach so.
Ja, einfach so. Dann kriegen sie es nicht mehr alleine raus, dann müssen sie ins Krankenhaus.
Wir haben auch festgestellt, dass zumindest 70% der Leute, die uns auf Instagram folgen, Frauen sind. Und deswegen ist zum einen unsere Frage, warum sind Frauen so an True Crime fasziniert? Und wir wollen eben jetzt von euch wissen, was reizt euch an dem Thema? Und vor allem, was mögt ihr besonders gern? Also wir wollen das unbedingt wissen. Also schreibt uns bitte auf Instagram und per Mail. Warum liebt ihr True Crime so? Was genau liebt ihr daran am meisten?
Genau. Und dann war es das schon wieder von uns. Sag tschüss. Und dann sage ich auch tschüss.
Ach so, eine ganz nette Zuhörerin hat uns eine Nachricht geschrieben und hat am Ende gesagt, bleibt sicher.
Genau, und das fanden wir irgendwie süß. Deswegen wollen wir jetzt auch sagen, bleibt sicher.